Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Neil Robertson spielt brillante Snooker. Ronnie O'Sullivan muss sich durchkämpfen. Barry Hawkins kämpft sich zurück. Und Jack Lisowski gewinnt ein Spiel, was wir vorher so ein bisschen als Break-Festival angekündigt hatten, was es aber nicht ganz erwarten bzw. erreichen konnte. Das waren die Hauptschlagzeilen des gestrigen Tages bei der Players Championship in der Marshall Arena in Milton Keynes. Und die 16 besten Spieler spielen dort, die 16 besten Spieler dieser Saison. Und hier bei Total Clearance sprechen wir natürlich darüber und das tue ich wie immer mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Moin Andreas.
Erstmal müssen wir über die Brillanz von Neil Robertson sprechen. Erstmal über die Brillanz seines Spiels und aber auch über die Brillanz seines Haars. Gestern hat er ein fantastisches Match gespielt gegen Lüning. 6-1 hat er gewonnen. 6-1 hat er das gewinnt. Das ist vielleicht nicht die Überraschung. Aber wie er es gewonnen hat.
Ja, die Friseure in Milton Keynes werden sich schon darum streiten, wer Neil Robertson die Frise abrasieren darf. Also es ist schon eine großartige Frisur, die er da mitgetragen hat gestern. Ist ja sowieso so ein Lockenkopf und dann gestern da wirklich diese riesen langen blonden Zotteln. Sagt er auch, seine Tochter spielt wohl gerne mit seinen Haaren. Naja, dann lässt er sie eben dran. Und seinem Spiel tut das anscheinend keinen Abbruch, wenn er da ein bisschen von der Gravitationskraft etwas weiter nach unten gedrückt wird. Denn das hat wunderbar funktioniert gestern gegen Lüning. Der Auftakt war noch ein Stück verhalten. Die ersten beiden Frames etwas zerfahrener, etwas umkämpfter, beziehungsweise dort brauchten halt beide Spieler mal so ein, zwei Möglichkeiten, um ins Match reinzufinden. Aber auch hier zeigte sich dann schon das, was sich dann später im Match durchsetzen sollte. Lüning einfach mit zu vielen Fehlern, beziehungsweise legte Neil Robertson dann zu viele Gelegenheiten hin. Robertson holte sich den ersten Frame, musste dann den Ausgleich hinnehmen, aber danach noch ganze 3 Pünktchen waren es, die danach noch für Lüning raussprangen. Breaks von 135, 130, 82, 142 und 132, also 4 Centuries, 4 hohe Centuries dann auch noch hintereinander weg, dazwischen halt die 82, also das war schlichtweg brillant, was Neil Robertson da gespielt hat. Die Chancen, die er da bekam, um diese hohen Breaks zu machen, waren dann aber auch teilweise sehr einfach. Wie gesagt, der Chinese da immer wieder mit vielen Geschenken. Aber wie Neil Robertson das ausgenutzt hat, ist natürlich schlichtweg brillant. Also wer weiß, vielleicht hat ihm die Woche Pause bei den World Open, er hatte ja aus persönlichen Gründen abgesagt, auch ganz gut getan. Und jetzt ist er wieder voll da, also in dieser Form definitiv hier ein Titelkandidat.
Neil Robertson ist so schön anzugucken, wenn er im Flow ist, wenn er wie gestern diese 4 hohen Century Breaks, ich meine 4 Breaks über 130, wenn er die so sich zurechtzimmert und zurechtspielt. Und dann hat er zwischendurch wieder so Momente, wo man denkt, Mann, Neil, was machst du da? Das ist wahrscheinlich Teil seiner Persönlichkeit, oder? Dass er zwischendurch so brillant spielt, aber auch dann mal vergisst zu tanken.
Ja, absolut. Oder ins falsche Milton Keynes fährt, wie auch immer. Es ist halt Neil Robertson, wie er leibt und lebt, aber auf dem Tisch ist er einfach eine Macht und gehört da mittlerweile oder ist derzeit einer der besten Spieler. Ronnie O'Sullivan ist jetzt an der Weltrangliste wieder an ihm vorbeigezogen. Vielleicht wird ihm das auch noch ein bisschen kleine Motivationsspritze wieder geben. Auf jeden Fall ist er in der Saisonrangliste jetzt erstmal wieder auf der 2, dort an Mark Selby vorbeigezogen. Also Neil Robertson ist einer der Top-Spieler dieser Saison und der letzten 2-3 Jahre und hat da endgültig seine Form jetzt auch wieder gefunden. Also das ist einfach wunderbar. Und wie du schon gesagt hast, Andy Robertson in dieser Form ist auch einfach fantastisch anzuschauen. Und da wird sich Cameron Wilson dann warm anziehen müssen. Der wird nämlich am morgigen Tag dann sein Viertelfinalgegner sein.
Neil Robertson hat also diese Runde der letzten 8 erreicht. Auch erreicht hat sie Ronnie O'Sullivan mit 6-5 gegen Ding Junhui. Du hattest gestern gesagt, das ist ein Freilos für Ronnie O'Sullivan. 17-4 stand die Bilanz der beiden vor diesem Match. Aber das hätte gestern auch für Ronnie O'Sullivan sehr schief gehen können. Das war kein gutes Match von ihm. Und hätte er im letzten Frame nicht eine abenteuerliche Rote gelocht, dann wäre es vielleicht auch gestern zu Ende gewesen.
Ja, ist ja schon kurios, weil jetzt der dritte Decider in Folge zwischen den beiden, aber auch zum dritten Mal in Folge ging dieser mal wieder an Ronnie O'Sullivan. Ja, Ding Junhui war natürlich dann gestern im Decider ein bisschen unglücklich, dass bei Ronnie O'Sullivan diese Rote da gefallen ist und dann vor allem er noch ein bärenstarkes 95er-Break daraus gemacht hat. Da hatte er dann natürlich letztlich keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Aber nichtsdestotrotz war das wieder die Bestätigung, dass Ding Junhui einfach im Moment ein Stück weit hinter den anderen Topspielern ist. Er verliert so gut wie nie früh in einem Turnier in dieser Saison. Das zeigt ja auch einfach die Tatsache, dass er es in die Players Championship geschafft hat und das ohne wirklich aufzufallen. Aber er erreicht halt regelmäßig so Achtelfinals, Viertelfinals und verliert dann dort aber halt gegen Spieler wie Max Selby, Neil Robertson, Judd Trump, Ronnie O'Sullivan. Also genau die Spieler, die in der Weltrangliste momentan führend sind und Spieler, die ein Ding Junhui in Topform oder die ein Ding Junhui, der eigentlich sich selbst ja auch ein Stück weit unter diesen Spielern wähnt, auch ab und zu dann mal schlagen sollte. Und das gelingt ihm derzeit eben absolut nicht. Und das ist eine Sache, die man da wirklich sehr kritisch sehen muss, weil Ding Junhui damit wohl klar sein dürfte, dass er ein Stück weit den Anschluss verloren hat, eben an diese Spieler. Und das ist natürlich schwierig, wenn er dann irgendwann auch mal wirklich den Weltmeistertitel einpacken oder eintüten möchte. Zum Spiel gestern, ja, es war ein Stück weit ein sehr gutes Match, was sich dann abwechselte mit Rumgegurke plus sehr, sehr viel Stückwerk bei beiden Spielern. Also phasenweise war das sehr gut anzuschauen und vor allem auch sehr spannend, weil Ding Junhui das Match eben offen halten konnte. Auf der anderen Seite war das dann aber auch wieder sehr, sehr mühselig, wie sich beide Spieler dann die Chancen bzw. die Breaks erkämpfen mussten. Das Match war dann bis zum Mid-Session-Interval erstmal offen. Auch danach ging es erstmal gewohnt weiter. Ding Junhui war der, der ein bisschen öfter für höhere Breaks sorgen konnte, während Ronnie O'Sullivan dann eben die vielleicht etwas spektakuläreren Bälle und auch dann auf der einen Seite dann zwischenzeitlich die taktische Klasse aufweisen konnte, um dieses Match so ein bisschen im Griff zu haben. Bis zum 3:3 eben. Und dann zog Ronnie O'Sullivan davon mit zwei hohen Breaks, eine 58 und eine 103. Die 103 war ein tolles Break, was er da auf den Tisch gezimmert hatte. Ding Junhui gelang in diesen zwei Frames keine einzigen wirklich guten Bälle. Vier Pünktchen bekam er damit, musste Ronnie O'Sullivan immer wieder an den Tisch lassen, teilweise auch mit einfachen Möglichkeiten. Und ja, so lag der mit 5:3 vorne, hatte das Match souverän im Griff. Im nächsten Frame dann eine rote, Ronnie O'Sullivan verschießt dann die Farbe. Eine 53 war die Antwort von Ding Junhui, der dann auch mit einer 60er, mit einem 60er Break die Grundlage legte, um den Entscheidungsframe zu erzwingen. Und wie gesagt, in dem hat Ronnie O'Sullivan dann eine sehr schwere Rote versucht, die fiel und er machte daraus dann das 95er Break. Also es war natürlich sehr bitter, dass Ding Junhui da sein Comeback nicht krönen konnte, aber verloren hat er das in dem Mittelteil des Matches.
Aber er war schon sauer, dass die gefallen ist und dass da auch noch eine Fortsetzung geblieben war, ne? Weil er machte hinterher keinen glücklichen Eindruck darüber.
Ja, natürlich. Es ist halt bitter. Das Einzige, was man in einem Entscheidungsframe bekommen möchte, ist eine einzige Gelegenheit. Und die hat er eben nicht bekommen, auch weil diese Rote dann eben fiel. Und bei Ronnie O'Sullivan hat man so ein bisschen das Gefühl, er will das jetzt erzwingen, nachdem er im Frame zuvor ja auch schon frustriert das Hilfskö vom Tisch geworfen hat. Sich da wirklich auch wieder so ein bisschen seinem Frust hingegeben hat, was er auch im Welsh Open-Finale gegen Jordan Brown schon phasenweise aufgefallen ist. Also scheint er auch frustanfälliger geworden zu sein wieder in der letzten Zeit. Und da wird Ding Junhui natürlich seine Chancen gewittert haben. Und dass er dann so unglücklich das am Ende verliert, ist natürlich bitter. Aber was am Ende halt steht, ist mal wieder die Niederlage nicht nur gegen Ronnie O'Sullivan, sondern auch wieder in einem Decider und wieder gegen einen der Topspieler. Also das ist für Ding Junhui natürlich keine wirklich gute Gelegenheit, um Selbstvertrauen aufzubauen. Zumal das ihm jetzt dann auch die Chance verwehrt haben dürfte. Ich habe das rechnerisch jetzt nicht im Kopf, aber ich gehe davon aus, dass er damit auch keine Chance haben wird, bei der Tour Championship dabei zu sein.
Ronnie O'Sullivan hat also den Kopf aus der Schlinge gestern so ein bisschen gezogen. Mit 6:5 gewinnt er gegen Ding Junhui. Zwei weitere Ergebnisse hatten wir gestern noch. Auch Barry Hawkins hat den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ich glaube, das können wir auch ohne Übertreibungen sagen. Mit 6:5 gewann er gegen Zhu Yulong, unter anderem dank der Hilfe eines 143er Breaks, was er spielen musste, um im Match zu bleiben. Und er hat es am Ende gewonnen. Das war, ja, das hätte er auch sehr, sehr gut verlieren können gestern.
Ja, da zimmert Neil Robertson 4 hohe Breaks rein, ballert sich an die Spitze der Century-Liste. Die Top 4 hat er da belegt, um dann am Abend zusehen zu müssen, wie Barry Hawkins ihn da um ein Pünktchen überholt. Das war ein tolles Match, ein sehr unterhaltsames Duell. Am Anfang noch so ein bisschen kleine Fehlerchen auf beiden Seiten, aber danach wurde das ein richtig schönes anzuschauendes Break-Festival und es ging auch so ein bisschen immer wieder im Schlagabtausch hin und her und immer wieder allerdings auch mit dem etwas besseren Händchen für Julio Long, der jeweils eigentlich immer in Führung gegangen war, erst mit 1-0, dann mit 2-1, mit einer 69, Barry Hawkins zwischenzeitlich da auch mit zwei höheren Breaks, der dann mit einer 83 auch zum Ausgleich nach dem Mid-Session-Interval dann wieder ein munteres Break-Festival, 109 und 77 bei Julio Long, zu einer 4-2-Führung, also weiterhin schön anzuschauendes Match, 109, 57 waren die Antworten von Barry Hawkins und eine erneute 85 dann vom Chinesen zur 5-4-Führung. Und ich denke mal, da wird der Chinese auch damit gerechnet haben, dass er hier eine etwas bessere Gelegenheit bekommt, das Match über die Bühne zu bringen. Hatte Barry Hawkins eben andere Pläne aufgrund dieser brillanten 143, die er aus der ersten Chance heraus im 10. Frame dann auf den Tisch zimmerte. Ein tolles Break und damit auch natürlich die Führung in der Century-Liste für dieses Turnier bisher. Und der Entscheidungsframe war dann ein etwas typischerer Entscheidungsframe als der, den wir bei Ronnie O'Sullivan gegen Ding Junhui gesehen haben. Hier brauchten beide Spieler dann nämlich mehrere Gelegenheiten, um ein paar Punkte zu sammeln. Es war dann aber trotzdem Barry Hawkins, der hier ein Stück weit auch einfach seine Erfahrung und taktische Klasse ausgespielt hat, um dann immer wieder auch den Chinesen unter Druck zu setzen, der dann häufiger auch mal eine nicht ganz punktgenaue Safety spielte oder auch spielen konnte, weil Hawkins ihn eben ständig unter Druck setzte. Und so sammelte sich Barry Hawkins dann mit kleineren Breaks mühsam seine Punkte zusammen und das reichte dann eben am Ende, um hier mit 6-5 tatsächlich in die nächste Runde einzuziehen. Und das war ein wichtiger Sieg für Barry Hawkins im Hinblick auf das Crucible, denn damit ist er auf einmal wieder im Rennen für einen direkten Qualifikationsplatz. Das ist ein unheimlich spannendes Rennen, was da besteht zwischen den Plätzen 13 und 21. Da sind so knapp 20.000 Pfund Unterschied gerade mal. Also das kann bei so einem Turnier wie der Players Championship schon mal 1-2 Matches einfach den Unterschied machen. Also das wird ein sehr spannendes Rennen und auch im Hinblick auf die Tour Championship hat sich Barry Hawkins da jetzt deutlich besser positioniert. War ja in dieser Hinsicht ein sehr wegweisendes Match zwischen der Nummer 8 und der Nummer 9 in dieser Setzliste. Also für Barry Hawkins ein sehr wichtiger Sieg. Nächster Gegner dann Stuart Bingham.
Und Jack Liesowski trifft in seiner nächsten Runde auf Ronnie O'Sullivan. Jack Liesowski hat gestern gegen Martin Goode gespielt und du hast gestern gesagt, es würde ein Break-Festival geben. Es war kein Break-Festival. Es waren ein paar höhere Breaks, aber es war kein Break-Festival.
Ja, das gab es eben abends bei Julio Long. Da habe ich halt mich ein bisschen verguckt in der Kristallkugel. es war ein gut anzusehendes Match eigentlich, aber vor allem zu Beginn dann auch eins, was Martin Goode einfach nicht wirklich im Griff hatte, beziehungsweise wo er nicht wirklich konkurrenzfähig war. Jack Liesowski profitierte dann im Prinzip bis zum Rest des Matches davon, dass er relativ schnell mit 3-0 in Führung gehen konnte. Den ersten Frame noch auf die Farben Stahl mit einer 50 dann auf 2-0 erhöhte und dann auch mit kleineren Breaks zum 3-0 davonzog. Ab da war eigentlich klar, dass Martin Goode hier mehr kämpfen müsste. Der tat das dann auch, vor allem mit einer 68 und steigerte sich nach dem Mid-Session-Interval dann auch ein bisschen besser. Jack Liesowski eine 67 zum 4-1, war dann auf einem guten Weg auch zum 5-1, als er eine 63 vorlegte im sechsten Frame. Die reichte dann nicht. Martin Goode stahl diesen Frame noch mit kleineren Breaks und eben auf Schwarz dann noch mit 7 Pünktchen Vorsprung. Also tolles Break, beziehungsweise toller Stil von Martin Goode, der dann auch mit einer 100 weiter rankam, auf 3-4 verkürzen konnte. Und genau zu dem Zeitpunkt entglitt ihm das Match dann aber wieder, wo es eventuell hätte kippen können, weil er seine Chancen im 8. Frame dann nicht konsequent ausnutzte. Er hatte da zwei gute Gelegenheiten, um Punkte zu sammeln, machte aber insgesamt nur so 20, 25 Punkte daraus und Jack Liesowski legte dann eben mit einer 54 den Grundstein zum 5-3. Brauchte dann auf die Farben auch noch ein bisschen mehr Punkte, holte sich die dann mühsam und genau das gleiche Bild gab es dann eben auch im 9. Frame. Jack Lisowski legte hier eine 59 vor und beide Spieler verwalteten dann so ein bisschen diesen Vorsprung, den Jack Lisowski hatte. Martin Gould verwaltete ihn dann eben unfreiwillig, weil er seine Chancen dann nicht konsequent genug ausnutzte, um nochmal ranzukommen. Am Ende ein solider und souveräner 6:3-Sieg von Jack Lisowski, aber ja, du hast recht, das ganz große Offensivspektakel blieb uns ein bisschen verwehrt, aber wer weiß, vielleicht gibt es das ja im Viertelfinale dann im Match Lisowski gegen Ronnie O'Sullivan. Das ist doch erstmal eine tolle Ansetzung.
Das gibt es morgen um 20 Uhr. Heute gibt es erstmal weitere Spiele. Die erste Runde wird beschlossen mit Jordan Brown gegen John Higgins und Mark Selby gegen Mark Williams. Beide heute Nachmittag. Welche Spiele sind heute Abend noch dabei?
Heute Abend ist dann bereits das erste Viertelfinale zwischen Stuart Bingham und Barry Hawkins, aber ich merke gerade, dass du wahrscheinlich meintest, wer von den vier Spielern weiterkommt. Es ist schwierig. Jordan Brown hat jetzt natürlich die ganz großen Blicke auch auf sich nach dem Sieg bei den Welsh Open. Also das wird ein ganz unangenehmes Match für ihn, glaube ich. Nicht nur, weil er gegen John Higgins ran muss, ein Spieler, der natürlich tonnenweise mehr Erfahrung mitbringt als er selbst, sondern eben auch, weil jetzt alle auf ihn schauen werden, was er jetzt liefert, nachdem er die World Open gewonnen hat. Also das wird ein ganz schweres Match und ich denke mal auch, dass John Higgins sich hier am Ende durchsetzen wird. Und Mark Selby gegen Mark Williams, ja, da freue ich mich wirklich drauf. Es könnte ein unterhaltsames Duell werden zwischen zwei sehr, sehr lustigen und sehr guten Snookerspielern vor allem auch. Für Mark Williams ist es vielleicht ein Stück weit ein wichtigeres Match im Hinblick auf die Weltrangliste und im Hinblick auf die Tour Championship. Aber hier auch Max Selby natürlich der kleine Favorit.
Wir werden morgen darüber sprechen, über die Players Championship und über die letzten Erstrundenbegegnungen und über das erste Viertelfinale, was es heute geben wird. Wir sind bei Total Clearance natürlich die gesamte Woche dann dabei, bei der Players Championship.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.